Ich möchte euch alle auch nochmal ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zu unserem heutigen Gottesdienst. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, um das Wort Gottes zu hören. Unser heutiges Thema, es ist ja schon gesagt worden, Kennzeichen einer Gemeinde oder Kennzeichen der Gemeinde Jesu. Wir haben Apostelgeschichte 2,42 gehört, die vier Säulen. Aber ich möchte heute aus dem Korintherbrief lesen und was Gott dazu uns sagen möchte, was eine lebendige Gemeinde Jesu kennzeichnet. Es war wohl letztes Jahr, der Christfried Schmidt stand hier und hat die Frage mal an euch gestellt, wer möchte denn zur Gemeinde in Korinth dazugehören? Ja, wir wissen ja, die Gemeinde Korinth, viele heidnische Einflüsse, eine fleischliche Haltung. Da hat Paulus festgestellt, jetzt frage ich euch mal nochmal, wer möchte denn zur Gemeinde von euch in Korinth dazugehören? Keiner. Okay, das machen wir so stehen. Ich lese uns jetzt aus dem 1. Korintherbrief 1, die Verse 1 bis 9. Wer eine Bibel hat, kann gern mit aufschlagen. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinen Gott allzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid und in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, da auch euch festmachen wird bis ans Ende, dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Soweit dieser Text. Ich möchte am Anfang doch versuchen, die Eingangsworte, das Grußwort des Apostel Paulus doch etwas hervorzuheben, damit wir in den Text richtig reinkommen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja, Paulus sagt hier, berufener Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Berufung Gottes wird uns hier vor Augen gestellt. Das sagt der Apostel. Und Berufung Gottes, das heißt oder kann heißen, herbeirufen, einladen, gebrauchen, brauchbar machen. Ja? Paulus bringt das zum Tragen. Es kommt hier zu einer ganz besonderen Situation, wo Gott beruft, wo Gott ruft und wo diese Berufung wirksam wird. Ja, Gott beruft also den Paulus und letztendlich auch uns, die wir in der Nachfolge des Herrn stehen, beruft uns Gott für eine bestimmte Absicht mit einem ganz bestimmten Ziel. Und dieses Ziel ist Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott, ja, in unserem persönlichen Glaubensleben, diese ganz lebendige Gemeinschaft, ja, und dass uns Gott, je nachdem, wie auch uns Gott Gaben geschenkt hat, wir in eine Dienstgemeinschaft hineingenommen werden. Ja, das war das Ziel Gottes mit Paulus. Und wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, Apostelgeschichte 9, Vers 1, da lesen wir ja die Bekehrung des Paulus. Ja? Paulus hat ja die Gemeinde Jesu verfolgt. Mit Mord, mit Drohungen. Er hat sie in Gefängnisse gebracht. Ja, und wenn wir das uns mal vor Augen halten, den alten Paulus als Pharisäer, einer, der im Wort Gottes, im Gesetz, so sagt er selbst von sich, in der Einhaltung des Gesetzes, man kann sagen, perfekt war, ja, und die Bekehrung des Paulus anschauen, da kann man nur daraus lernen, sein altes Leben, was er für Gott gelebt hat, unzweifelbar, wo er sich auch für Gott eingesetzt hat, ja, ein Leben im Fanatismus und ein Leben oder ein Herz, was sehr fanatisch ist, kann und wird Hass entwickeln können. Ja, und das haben wir bei Paulus in seiner Vergangenheit beobachten können. Ja, sein Fanatismus hat ihn einfach so weit getrieben, sein Herz so weit getrieben, dass er die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Und wir erleben das letztendlich bis in unsere heutige Zeit hinein, dass Gemeinde Jesu verfolgt wird. Aber wir lesen auch in Apostelgeschichte 9, Vers 3, die Herzensveränderung, die bei ihnen eingetreten ist. Ja, die Herzensveränderung durch das Wort Gottes, durch die Begegnung mit Jesus, wo Jesus ihm begegnet. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und da bricht Paulus zusammen. Und dann lesen wir weiter. Und er betete. Ja, eine völlige Veränderung. Das hat Paulus erfahren. Und deshalb kann er auch sagen, ich bin berufener Apostel Jesu Christi. Ja, die Begegnung mit Jesus, dieser völlige Zerbruch, der in ihm geschehen ist, hat dazu geführt, dass er in diese Dienstgemeinschaft mit dem lebendigen Gott hineingekommen ist. Und dass ihn Gott gebraucht hat als Werkzeug. Dass ihn Gott gebraucht hat als den Heidenapostel. Ja, der das Evangelium verkündigt hat. Der uns in den Briefen begegnet, wo die Gemeinde Jesu ihren Halt findet, ihre Wirkungen haben darf. Und meine lieben Brüder und Schwestern, und diese Dienstgemeinschaft, in die Paulus hineingestellt worden ist, das ist nichts weiter als Gnade. Und diese Gnade ist universell. Ja, seine Barmherzigkeit, die unendlich große Barmherzigkeit Gottes, wenn wir im Psalm 103 reinschauen, da lesen wir, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ja, diese wunderbare Barmherzigkeit darf auch in unserem Leben geschehen, darf in unser Leben hineinkommen. Die lebendige Begegnung mit Jesus wird Leben verändern und dieses Leben darf zur Realität werden. Eine Veränderung des Herzens hat Paulus erfahren und deshalb kann er das einfach so mitteilen, ich bin berufener Apostel. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen, dass das Wort Gottes, was uns in der Bibel begegnet, nicht irgendein Wort ist, sondern es ist Gottes Wort. Berufener Apostel. Und dann heißt es weiter, durch den Willen Gottes. Durch den Willen des lebendigen Gottes. Nicht ein Eigenwille, sondern der Wille des Höchsten. Ja? Gottes Willen, sein Handeln, sein Wirken ist bei den Apostel Paulus dann zur Wirksamkeit geworden. Ja, es war der Wille Gottes, auch für unser Leben, wenn wir in der Nachfolge sind, wenn wir unser Leben mit ihm ausgestalten, leben, wenn wir Bibel lesen, wenn wir im Gebet sind, dann haben wir diese lebendige Gemeinschaft mit Gott und der lebendige Gott kann an dir handeln. Sein Handeln wird wirksam. Und dieses Handeln, wenn es wirklich wirksam wird, wird es auch unser Herz erfreuen. Werden wir auch bewusst mit ihm leben, ganz bewusst mit ihm leben. Ja. Berufung und Gottes Wille. Ja. Eines ergänzt das andere. Berufung geht nicht ohne Willen Gottes und der Wille Gottes geht nicht ohne Berufung. Ja, es ist eine Einheit. Und wenn hier gesagt wird, durch den Willen Gottes, will Paulus einfach der Gemeinde sagen und auch in unser Leben hineinsprechen, es ist ein Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen in unser Leben hinein. Er bringt zum Ausdruck, Paulus, das sind nicht meine eigenen Gedanken, die ich mitteile, sondern sie stammen direkt von Gott. Sie stammen direkt vom lebendigen Gott. Die Botschaft, wie Paulus sagt, die ich bringe, ist Gottes Botschaft. Und die Botschaft, die wir in der Bibel haben, sie ist Gottes Botschaft. Sie ist keine Menschenbotschaft. Mir hat mal ein bekannter oder nicht so bekannter Mann mal gesagt, weißt du, hat er gesagt, die Bibel ist Gottes Wort und Menschenwort. Ja, da habe ich gesagt, wo steht das? Dass es Gottes Wort und Menschenwort ist. Die Bibel ist zwar von Menschen geschrieben, aber getrieben durch den Heiligen Geist. Es ist nur reines Gottes Wort. So werden Menschen heutzutage leider in die Irre geführt. Ja? Die Worte, die Lehre, die auch Paulus bringt in seinen Briefen für die Gemeinde, sie deckt sich mit der Lehre Jesu. Darum betont das Paulus immer wieder hier, ja. Es ist Wort Gottes, durch den Willen Gottes bin ich berufener Apostel und durch nichts anderes. Und meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, die Heilige Schrift ist von Gott und in dem Wort Gottes in der Bibel offenbart sich der lebendige Gott selbst, uns Menschen. Teilt er sich uns mit? Möchte er uns begegnen? Und nun kommen wir dazu. Ja, was kennzeichnet nun diese Gemeinde hier in Korinth? Was kennzeichnet sie aus der Sicht Gottes? Da macht der Apostel eine ganz klare Aussage. Er schreibt ja an die Gemeinde Gottes. In Korinth. Ein echtes Kennzeichen. An die Gemeinde, sagt Paulus. Die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde, die Erkauften, die Erlösten, die Jesus gehören. Ist das nicht wunderbar? Ja. Und nicht anders ist es hier mit unserer Hausgeistversammlung. Paulus könnte sagen, an die Gemeinde, Hauskreisversammlung Westsachsen im Bethlehemstift. Ja, an die Gemeinde Gottes. Wir versammeln uns als Gemeinde auch jetzt, heute und hier, hinauf zu Christus. Wir feiern einen Gottesdienst zusammen. Wir wollen ihn loben, wir wollen ihn ehren. Ja, wir sind verbunden weltweit mit der Gemeinde des Christus. Die Bibel sagt uns, welcher sein Leib ist. Du bist Glied an diesem Leib. Und Gemeinde Gottes ist allein in Jesus Christus. In ihm. Deshalb, ihr Lieben, ist die Gemeinde in Korinth Gemeinde. Weil sie in Christus ist. Und ich glaube, da kann man getrost sagen, ich gehöre schon mit dazu oder ich möchte mit dazugehören. Ein zweites Kennzeichen, sagt Apostel Paulus, die Gemeinde Gottes in Korinth, die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Geheiligten. Geheiligte in Christus, berufene Heilige. Das ist ein Kennzeichen unserer Gemeinde. Hier müssen wir mal ganz genau hinhören. Wir möchten uns mal diesen Vers richtig vergewissern vor unseren Augen. Erstens, sagt Paulus, wir sind Heilige, wir sind es. Wir werden es nicht erst. Durch den Glauben sind wir es, wir sind es. Veränderung. Und dann wird uns gesagt, Heilige in Christus, in dem Herrn. Außerhalb von Christus gibt es keine Gemeinde. Unmöglich. Ist nicht die wahre, echte Gemeinde. Die Gemeinde ist in Christus. Und das ist unsere Stellung und das ist entscheidend. Unsere Stellung in ihm. Nicht meine Frömmigkeit, nicht meine Zugehörigkeit zu einer Kirche, nicht vielleicht eine heilige Sprechung durch Konzilien in der katholischen Kirche, im Katholizismus, nicht durch meine eigene Leistung gehöre ich dazu, nein, sondern weil ich in ihm bin, in Christus. Wenn ich zum lebendigen Glauben gefunden habe, wenn diese Gnade mich erreicht hat, wenn Christus mir begegnet ist, wenn ich sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, er ist für mich am Kreuz gestorben, er hat als wahres Opferlamm auch meine Sünde getragen. Wenn ich eine Wiedergeburt oder eine Bekehrung in meinem Leben erfahren durfte, dann bin ich in Christus. Und in Christus wirkt die Gemeinde. Epheserbrief 1,7 heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Ja, in ihm, immer wieder in ihm. Die Vergebung der Übertretungen wird hier gesagt. Ja, Mehrzahl Übertretungen. Ja, unser Leben wird gekennzeichnet, leider, oftmals von Übertretungen. Steht hier in der Mehrzahl. Aber wir haben diese Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, das sind alles Kennzeichen einer wahren Gemeinde. Gnade, Reichtum der Gnade Gottes für dein Leben. Das zeichnet die Gemeinde aus. Das zeichnet unser Leben aus mit unserer ganzen Schwachheit, mit unseren ganzen Verfehlungen. Aber es wird uns gesagt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut und die Vergebungen der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das darf uns ganz froh werden lassen in unseren Versagen. Oder 1. Korinther 1,30. Durch ihn aber seid ihr, ihr kommt es wieder, in Jesus Christus, der uns von Gott gemacht worden ist. Ja, von Gott gemacht worden ist. Zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Durch ihn aber seid ihr, sagt Paulus, durch Christus seid ihr in ihm. Und von Gott gemacht für uns. Zur Weisheit, zur Gerechtigung, zur Heiligung und zur Erlösung. Heilig, was heißt heilig? Heilig heißt nichts anderes letztendlich wie abgesondert. Du bist abgesondert, du bist aus diesem alten Leben herausgerissen worden für ihn. Er hat dich abgesondert, damit du für ihn da sein darfst. Damit du für ihn leben darfst. Und alle Gläubigen sind in den Augen Gottes heilig. Kannst du dir ganz gewiss sein. Ja, wir haben keinen Heiligenschein über uns. Wir haben auch nicht einen weiß-goldenen, roten, blauen, grünen Talar. Nein, wir sind einfach ganz normale Kinder Gottes. Und diese sind in den Augen des Höchsten heilig. Ja, ein Kennzeichen der Gemeinde. Heilige. Und das waren die Korinther. Wird hier von Paulus bestätigt. Ja, das müssen wir vielleicht auch mal in uns richtig aufnehmen können, dieses abgesondert von der Sünde abgesondert, in Christus heilig gemacht worden. Was das für eine Wirkung hat für unser Leben. Was da geschehen ist in unserem Leben, wo uns Christus durch sein vollkommenes Werk am Kreuz herausgerissen hat. Er selbst hat uns geheiligt, alle, die wir glauben. Und weil wir Geheiligte sind in Christus, sagt der Apostel, deshalb auch berufene Heilige. Berufene Heilige. Ja? Ich weiß nicht, wie du das vielleicht in deiner Bekehrung damals erleben durftest. Aber der wirksame Ruf Gottes, er kann sehr verschieden sein bei uns Menschen. Ja, Gott hat so viele Möglichkeiten, einen Menschen zu sich zu ziehen, auf seine Art, so wie er es vorgesehen hat natürlich. Bekehrungen laufen niemals im Gleichschritt ab. Ich habe meine Bekehrung so erlebt, nun muss ich so bei dir sein, bei den anderen, niemals. Ja, Gott weiß genau, wo er an unseren Herzen ansetzen kann. Und das ist auch gut so. Wenn wir das in ein Schema reinpressen, dann werden wir gesetzlich. Dann setzen wir nicht mal allein auf die Gnade. Dann sagen wir, ja, wie es bei mir geschehen ist, muss es auch bei Ihnen geschehen oder bei ihr geschehen. Und wenn es nicht so geschehen ist, ist er nicht bekehrt. Ganz schlimm, so eine Auffassung. Ja, er macht es auf seine Weise. Und weil wir Geheiligte sind, sind wir berufene Heilige. Ja, dieser wirksame Ruf der Rettung zum ewigen Leben. Und wir hatten anfangs gesagt, Berufung ist ja so eine, wo Gott herbeiführt, wo Gott uns gebrauchen möchte, wo Gott uns zu einem bestimmten Ziel führen möchte, wo er uns zu diesem Ziel einfach berufen hat. Und dieses wunderbare Ziel, ich freue mich da immer sehr, wenn ich das auch lese in der Bibel, ist die Gemeinschaft, die wir haben dürfen mit dem lebendigen Gott. Ich möchte dazu mal aus dem ersten Johannesbrief lesen. Da heißt es, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen, bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Und jetzt kommt es, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das höchste Ziel, in unserer Nachfolge, das höchste Ziel der Gemeinde, von Gott her bestimmt, ist die Gemeinschaft mit ihm zu haben und in seinem Sohn Jesus Christus. Und ihr Lieben, Gemeinschaft mit Gott ist nur möglich durch Christus, wenn du in ihm bist. Ich zitiere Wilhelm Busch, das gefällt mir immer sehr, das hat sich in mein Leben sehr eingeprägt. Ja, er hat gesagt, suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Alles andere geht vorbei. Und dann diese allgemeine Grußformel, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also Paulus, auch ein Kennzeichen der Gemeinde, Paulus dankt, ich danke meinen Gott allzeit, euretwegen für die Gnade, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Er rühmt die Gnade Gottes, er preist die Gnade Gottes, er dankt Gott dafür, für diese Gnade. Ein Kennzeichen der Gemeinde, Gnade. Für die Gemeinde, für unser persönliches Leben. diese wunderbare Gnade. Und Gnade, was ist Gnade? Gnade ist eine Handlung Gottes an uns Menschen. Ja? Gott hat einen bestimmten Zeitpunkt festgesetzt. Einen Zeitpunkt, den er festsetzt für unser Leben, damit ich zum Glauben komme. Ja, ich selbst kann diesen Zeitpunkt nie bestimmen. Es ist Gottes Zeit. Und wo das geschehen ist, dürfen wir umso dankbarer sein. Ja, Gnade Gottes ist Zuwendung, seine Güte, seine Barmherzigkeit, der Segen, der in uns hineinfließen darf. Das ist Gnade. Und diese Gnade, sind wir ganz ehrlich, diese Gnade, sie ist völlig unverdient. Sie ist unverdient. Aber der Herr schenkt sie uns. Möchte sie in dein Leben hineinschenken. In seiner Gnade, was kommt zum Tragen? Die Errettung. Dass wir errettet sind. Bestimmt zum ewigen Leben. Bestimmt für den Himmel. Gnade ist Erlösung von Schuld und Sünde. Ich habe mal einen Satz gelesen, den möchte ich zitieren. Und da ist wichtig für mein Leben. Das kann ich eigentlich wirklich nachvollziehen. Hört mal drauf. Da heißt es, die Gnade kann nur geschenkt werden, wo die Sünde herrscht. Stimmt das? Ja, ne? Gnade kann nur geschenkt werden, wo die Sünde herrscht. Und was sind wir? In unserem Fleisch? Sünder. Aber begnadigte Sünder. Wenn wir in den Römerbrief reinschauen, Römer 3, Vers 10 und 11 und auch Vers 18, da wird uns das vor Augen geführt, wer wir sind. Vielleicht können wir es mal aufschlagen. Römer 3, ich lese mal Vers 10 und 11, das wird so deutlich. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Eine eindeutige Aussage vom Wort Gottes her. Über den Menschen, über den Sünder. Und wenn wir das lesen, dann erdrückt uns das eigentlich ein ganzes Stück. Oder ist erdrückend. Aber Paulus rühmt die Gnade. Er dankt dafür. Er dankt für die Gnade, die in das Leben der Gemeinde hineingekommen ist. Der Blick geht ans Kreuz zum Heiland. Ja. Und ist es nicht auch in unserem Leben manchmal so, wenn uns die Verfehlungen erdrückt? Wer kennt diese Situation nicht? Dürfen wir aufschauen zu Jesus, dem Sohn Gottes. Denn diese Gnade, die uns begegnet in dem Moment, diese Vergebung, die wir haben dürfen, ist eine dauerhafte Gnade, die geschenkt wird. Ja, Gott ist dann kein Mensch, wie wir oftmals von unseren Launen abhängig. Ne? Habe ich eine gute Laune durch eine Sache gut betrachten, ist es mal ein bisschen anders in meinem Herzen durch dieselbe Situation anders betrachten. Gerade wie man es manchmal so gerade reinpasst. Ne? Gott ist Gott. Er ist in seinen Wesen unwandelbar. Ja, es ist eine geschenkte Gnade und diese geschenkte Gnade gilt in unser Leben hinein, weil er unsere Schuld getragen hat. Wir stehen Ich möchte es vorsichtig sagen, aber es ist ja die Wahrheit. Wir stehen tief in der Schuld Gottes als Menschen. Wirklich. Tief in der Schuld Gottes. Aber es existiert kein Schuldschein mehr. Weg. Jesus hat diesen Schuldschein zerrissen. Auch deinen. Auch denen der Gemeinde in Korinth. Deshalb rühmt Paulus und dankt Paulus für diese Gnade. Die Gnade, heißt es hier, die euch gegeben worden ist. Gegeben worden ist. Nicht irgend zukünftig ist das. Ja. Das ist eine Vollendung. Diese Gnade ist dir gegeben worden. Da brauchst du nicht mal dran zweifeln. Das Wort Gottes sagt es in dein Leben hinein. Die Gnade ist reichlich ausgegossen. Sie ist überfließend für dich da. Dafür kannst du danken. Und ich frage mal ganz vorsichtig, ist dein Herz erfüllt von dieser Gnade? Hast du schon mal, ich sage es ganz vorsichtig, hast du schon mal dafür gedankt, für deinen Mitbruder und für deine Mitschwester, dass sie diese Gnade empfangen hat? Schwierig zu beantworten, ne? Ich weiß. Ich möchte vielleicht noch einen Gedanken, einen Vers noch mit uns betrachten. Und zwar den Vers 7 und 8. Da heißt es, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Vers hat mich schon sehr lang bewegt. Hier steht, dass ihr unverklagbar seid. Wir wissen von der Bibel her, dass der Teufel uns täglich anklagt vor Gott. Täglich. Sobald wir schuldig werden, steht er vor Gott und klagt uns an. Aber hier steht, dass er unverklagbar seid. In Vers 7 wird uns genannt die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Ja, dieses Kommen, dieses Wiederkommen des Herrn, es ist ein zukünftiges Geschehen, ein zukünftiges, was noch kommen wird. Für ungläubige Menschen wird es das Gericht sein, die ewige Strafe, die ewige Verdammnis. Und für die Gläubigen bedeutet es dieses ewige Leben im Himmel. Ja, wir haben ja schon das ewige Leben in uns, durch unseren Glauben. Haben wir ewiges Leben in uns. Aber dort kommt dieses Leben zur Vollendung. John MacArthur hat es einmal so genannt, ich zitiere ihn mal. In Christus wird dir und mir die Vergebung, die Erlösung, Heiligkeit und ewiges Leben in der Gegenwart der unvergänglichen Herrlichkeit unseres Herrn gewährt oder gegeben. Ja, ich sag's nochmal, in Christus wird dir und mir, jeden, der zur Gemeinde gehört, die Vergebung, die Erlösung, Heiligkeit und ewiges Leben in der Gegenwart des verherrlichten Christus, in der Gegenwart der unvergänglichen Herrlichkeit unseres Herrn gegeben. Das ist so trostvoll. Das ist eine Gewissheit, die hier Paulus zum Ausdruck bringen möchte. Ja, wir lesen auch, er wird euch festmachen. Festmachen, geistlich stark, gewiss machen. Die Gewissheit, wir dürfen sie haben. All das, was uns verheißen ist, ja, auch für den Himmel, für die Herrlichkeit, das ist Gewissheit. Das ist nicht von Paulus aus der Luft gegriffen. Das ist Wort Gottes. Auch wenn wir heute zusammen das Mahl wieder feiern, ja, das Abendmahl, in dieser besonderen Weise, wo uns Christus einlädt an seinem Tisch. Das sagt auch Paulus, ich habe es vom Herrn empfangen. Ja, ja, wird auch wieder deutlich, nicht Menschenwort, nicht eigene Worte, sondern Gottes Wort. Ich habe es vom Herrn empfangen. Diese große Gewissheit, sie darf in deinem Leben aufblühen. Dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Das bedeutet vor dem Vater, vor dem Schöpfer, vor dem Urheber des Lebens, ja, der alles geschaffen hat, der alles geschaffen hat, ihr Lieben, bist du unverklagbar. Nichts, keine Anklageschrift wird es an diesem Tag mehr geben. Nichts mehr. Dort hat die Vergangenheit, die Schuld und die Sünde, die wir in unserem Leben begangen haben, keinen Platz mehr. Weil wir eins gemacht sind mit Christus. Christus wird es vor dem Thron Gottes bestätigen. Er wird es bestätigen. Er ist mein. Sie ist mein. Ich habe sie erkauft mit meinem teuren Blut. Alles hinweggenommen. Ich habe es auf mich genommen. Das ist die Garantie. Ja, unsere Sünden, unsere Verfehlung haben dort keinen Platz mehr. Genau dort, vor dem Thron Gottes, genau dort wird unsere Unschuld festgemacht von Christus selbst. Wie schlimm ist es doch, wenn Menschen diese Botschaft verachten, sie ablehnen. Diese Unschuld ist festgemacht, von Christus bestätigt und für alle Ewigkeit wird es Gültigkeit haben. Ja, der Gerichtsthron Gottes ist für uns Gläubige der Gnadenthron geworden, wo seine ganze Gnade zum Tragen kommt für dich und deshalb unverklagbar. Ein Zeichen der Gemeinde Gottes in Korinth, unverklagbar werden sie vor Gott, dem Vater, stehen. Ja, Kennzeichen der Gemeinde hatten wir gesagt. Das erste Kennzeichen, sie ist Gemeinde Gottes. Gemeinde Gottes, das ist ein Kennzeichen. Gemeinde Gottes, Gemeinde des Herrn. Blutzerkaufte Gemeinde. Das zweite Kennzeichen, Berufene und Heilige. Ja, du bist berufen und du bist heilig. Gott selbst hat herbeigerufen, Gott selbst hat dich abgesondert und bestimmt für ein Ziel, die Ewigkeit zu erlangen im Himmel. Das dritte Kennzeichen, was uns hier Paulus mitteilt im Korintherbrief, sie stehen unter der Gnade Gottes. Und diese Gnade ist von Gott gegeben in Christus. Du stehst in der Gnade Gottes. Und viertens hatten wir kurz behandelt, wir sind unverklagbar aufgrund des Opferwerkes Jesu am Kreuz. Jetzt frage ich natürlich nicht nochmal, wer möchte zur Gemeinde in Korinth dazugehören? Wo Christfried Schmidt gefragt hat, waren ganz wenig zögerliche Hände kommen da hoch. Aber Wir sehen, wie Gott die Gemeinde in Korinth sieht, als seine Gemeinde, als Erlöste, als Kinder Gottes des Höchsten. Und genauso ist es hier bei uns, als Hauskreisversammlung, wo Kinder Gottes zusammenkommen, weltweit als sein Leib. Und deshalb wollen auch wir diese Gnade Gottes rühmen und dafür ihn danken. Und das möchten wir jetzt zusammen im Gebet. Wer kann, möchte bitte aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir sagen dir Dank für deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Ja, wir rühmen und preisen deine Gnade, Herr. Eine Gnade, die du uns erworben hast am Kreuz. Diese Gnade, die für unser Leben tragbar geworden ist. Eine Gnade, die zur Kindschaft geführt hat. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für alle, die du zum lebendigen Glauben geführt hast. Dass du diese Freude ins Herz schenkst, auch uns immer wieder neu, Herr Jesus. Und danke, dass wir zur Gemeinde dazugehören dürfen. Sie ist in dir geheiligt. Und so wollen wir dich über diesen Tag loben und preisen und anbeten. An jedem Ort, Herr Jesus, wo sich die Deinen versammeln. Wir danken dir auch, Herr Jesus, dass wir jetzt gemeinsam das Mahl feiern dürfen. Herr, es ist eine Grundsäule der Gemeinde und wir dürfen uns daran erinnern, was du getan hast am Kreuz, was du auf dich genommen hast, wovon du uns frei gemacht hast, frei von der Sünde, Herr, hin zur Kindschaft. Und wir danken dir, Herr, dass wir dein Kommen erwarten dürfen. Amen.